im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Herzlich willkommen hier in der Literaturtasche Weimar. Ich freue mich, dass wir heute drei sehr interessante Gäste haben. Ich freue mich, dass Matthias Kupitzer heute hier ist. Matthias Kupitzer ist Journalist und Fotograf. Von ihm werden wir heute wunderbare Fotos sehen. Tobias Knoblich, Kulturwissenschaftler, der Essays und Texte, Erinnerungen zu diesen Fotos aufgeschrieben hat. Und neben mir sitzt Michael Helbing, den Sie alle kennen und der uns gewohnt weise und sicher durch den Abend begleiten wird. In diesem Sinne, ich wünsche uns interessante Gedanken, spannende Gespräche und die Bühne gehört euch.
Dankeschön, Stefan Petermann. Weise und geordnet. Ich habe eigentlich vorhin gesagt, wir machen das wahrscheinlich so chaotisch wie in der Wendezeit 89, 90. Mal sehen. Herzlich willkommen. Wir reden heute, könnte man despektierlich sagen, über Schnee von gestern und ungelegte Eier zugleich. Wir reden über die DDR, Erinnerung, den Osten, Vergangenes, was noch nicht vergangen ist, was uns bis heute immer noch beschäftigt. Das ist, würde ich mal grob sagen, eine der Thesen der Texte, um die es geht. Tobias Knoblich, Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung in Erfurt, ich glaube seit 6 Jahren fast.
Ja.
Kommt aber aus Zwickau, Jahrgang 71. Die Texte, die Sie geschrieben haben, sind inspiriert von Bildern, von denen wir auch eine ganze Reihe heute sehen werden, von Matthias Kupitzer, Jahrgang 84 aus Erfurt, Journalist wie gesagt. Seine Karriere begann hoffnungsvoll bei der Thüringer Allgemeinen. Dann ist irgendwas schiefgegangen, heute ist beim ZDF. Ja, kann nicht alles gut gehen. Aber seitdem kommt er sozusagen von Mainz immer wieder dienstlich in den sogenannten Osten, in die 5 neuen Länder und hat irgendwann angefangen zu fotografieren mit einem iPhone. Und das Interessante ist ja, manchmal, jedenfalls auf den ersten Blick, kommt man nicht unbedingt drauf, dass die 2014 folgende sind. Die könnten auch sehr viel älter sein bisweilen. Man muss dann manchmal zweimal hingucken. Und dann erklärt sich sozusagen auch schon bildlich so ein bisschen, was das heißt, dass die DDR dann doch noch nicht vergangen ist und was die sozusagen heute noch in unserem Leben hier spielt. Herr Knoblich, Frage zum Anfang, wann sind Sie zuletzt überhaupt schon mal für einen Wessi gehalten worden?
Immer wieder eigentlich. Also ich nehme das immer als Kompliment, weil ich mich gut kleiden kann. Das können die Ostdeutschen nicht immer. Aber ja, geht schon scharf los. Ne? Aber es passiert mir immer wieder. Aber in letzter Zeit, das ist vielleicht auch das Alter und so eine gewisse Gelassenheit, die damit einhergeht, lasse ich stärker das sächsische Idiom zu. Also ich spreche stärker Dialekt oder bin ein bisschen flapsiger und auf einmal geht's. Mhm.
Welche Rolle in Ihren multiplen Identitäten, wie wir sie ja alle haben, spielt das Ostdeutsche? Wie wichtig ist Ihnen das?
Das ist mir schon sehr wichtig geworden, weil ich merke immer wieder, dass spezifische Erfahrungen sich ablagern, dass es irgendwie mein Leben ist, das mit diesen Brüchen auch einhergeht und dass man Dinge anders wahrnimmt. Und vor allem, das ist mir bei meinem Ehrenamt im Westen deutlich, also das ist ein gesamtdeutsches, aber die Gesellschaft, deren Präsident ich bin, sitzt in Bonn.
Die Kulturpolitische Gesellschaft.
Genau. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich, wenn wir über Kulturpolitik, Geschichte sprechen, ich immer eine fremde Geschichte nachplappere, die ich gar nicht erlebt habe, die gar nicht meinem Erfahrungsraum entspricht. Und da habe ich gemerkt, ich muss eigentlich diese ostdeutsche Geschichte mit einstreuen, auch wenn sie anfangs keinen interessiert hat, ist es ja doch eine Parallelität, etwas, das mit meinem Leben zu tun hat und das auch wichtig ist für den Erlebnisraum der Menschen hier, für die man Kulturpolitik macht. Also insofern ist es das Nacherzählen der fremden Geschichte gewesen, das mich am meisten ostdeutsch hat werden lassen.
Und kann es sein, dass Sie das heute sozusagen auch im Zuge der Texte, aber auch überhaupt, dass Sie es heute sozusagen noch mehr im Bewusstsein sind als vielleicht vor 20 Jahren?
Ja, das ist so. Das ist aber auch diese persönliche Ebene. Also bei den Texten fing ich erst an, so ein bisschen zu reflektieren und eher analytisch, kulturwissenschaftlich zu argumentieren. Und irgendwann ist das Persönliche da so reingebrochen. Und da ich Großelternkind bin, meine Großeltern nicht mehr leben, also diese Erfahrung mit ihnen, das Leben mit ihnen immer weiter entschwindet, ja, dann versuche ich das stärker zu rekonstruieren, drängt das an die Oberfläche und ich merke, dass ganz viel mit diesen Menschen auch zusammenhängt, dass ganz vieles mich geprägt hat und da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, ganz spezifische Geschichten mit rein. Mhm. Also es ist doch eine persönliche Dimension auch.
Matthias Kupetz, aber bei anderer Gelegenheit haben Sie schon gesagt, Sie sind eigentlich im Westen zum Ossi gemacht worden. Kann man also, können Sie sich an die Gelegenheit erinnern und was hat das für Sie bedeutet?
Ja, also wenn ich es festmachen möchte an wirklich einem ernsten Ereignis, dann war das im Sommer 2018 in Chemnitz. Da gab es ja das Stadtfest mit einem Toten und danach eine Medieninvasion nach Chemnitz, in diese Stadt, für die sich sonst eigentlich kaum einer interessiert hat. Und ich habe mich dann wiedergefunden in meiner ZDF-Redaktion auf dem Mainzer Lerchenberg und war dann plötzlich da so der Einzelkämpfer, ne, um ein bisschen, wie soll ich sagen, die Kollegen auszubremsen in ihren harten Urteilen über einen ganzen Landstrich oder zumindest diese Stadt. Und eine Mitstreiterin habe ich da immer, das ist eine Kollegin, die ist etwa so alt wie Tobias aus Freiberg in Sachsen und wir haben das, glaube ich, gemeinsam so empfunden, dass wir jetzt plötzlich in einer Rolle sind, in der wir uns gar nicht unbedingt so wohlfühlen. Also wir mussten erklären, ohne zu rechtfertigen, dass dort Neonazis aufmarschieren, inklusive auch Björn Höcke und natürlich vielen Chemnitzern, die auch mitgelaufen sind. Das ist schon richtig. Also wir konnten es nicht rechtfertigen. Andererseits konnten wir aber auch das nicht so stehen lassen, wie pauschal in den Redaktionen berichtet wurde und wie dann auch der ein oder andere Beitrag gesendet wurde. Also ich sag mal, wir haben dann aber auch gute Arbeit geleistet und haben uns dafür eingesetzt, dass da ein bisschen ein tieferer Blick nötig ist. Das ist natürlich im Fernsehen, in einem schnelllebigen Medium eine Herausforderung, aber wir haben Gott sei Dank Formate, wo man wenigstens mal nicht in 1,30, sondern in 5 oder 6 Minuten Chemnitzer zu Wort kommen lässt in diesen aufgewühlten Zeiten. Also dieses Ereignis 2018 spätestens hat mir gezeigt, da gibt es tatsächlich so verfestigte Bilder, die vorherrschen aufgrund der wenigen Ostdeutschen, die in diesen Institutionen sind. Und ich sehe leichte Verbesserungen, aber es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg.
Das heißt, das ist das, was sozusagen Dirk Oschmann in seinem Zornbuch so ein bisschen oder Wutbuch geschrieben hat, also sozusagen zu einem ostdeutschen Klischee, als zu einem Klischee-Ossi gemacht worden zu sein, ist das sozusagen das Thema sozusagen, weil ich glaube ja eigentlich sozusagen, alle sagen, ist das noch ein Thema 33 Jahre nach den ganzen Ereignissen, nach der deutschen Einheit, brauchen wir diese Unterscheidung noch? Und man kann auch sagen, ja, man kann das auch ganz entspannt sehen, wir brauchen die vielleicht noch, aber die kann ja auch inklusiv sozusagen wirken und nicht exklusiv und auf die eigene Geschichte hinweisen, ohne die andere auszuschließen, mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Also das sozusagen in Mainz und Umgebung, wo sie quasi sozusagen von außen als Ostdeutscher identifiziert worden sind, ist das dann auch das Klischeebild gewesen eher oder was für eins?
Im ersten Moment ja, aber ich habe wirklich auch total interessante Kollegen, die sehr bundesrepublikanisch sozialisiert wurden, also jetzt kurz vor der Rente stehen und aus ihrer westdeutschen Perspektive die deutsche Einheit erlebt haben und all das, was danach kam. Und ich erlebe schon auch eine große Offenheit und ein Interesse daran. Also es ist nicht so, dass man da beharrt auf seinen Positionen, sondern wenn man ins Gespräch kommt, dann entsteht total viel Spannendes. Und einerseits erfahre ich ja auch total interessante Dinge über ein Jurastudium der 80er Jahre in Bonn, merke mir das auch. Und umgedreht erwarte ich das dann aber auch, dass unsere Geschichten, gerade wenn sie gekoppelt sind mit solchen Ereignissen wie in Chemnitz oder anderen Schlaglichtern, die auf den Osten gefallen sind, dass das dann eben auch für voll genommen wird, was wir zu erzählen haben. Aber wie gesagt, da merke ich schon Verbesserungen und vor allem natürlich, ich meine, das kann man schon von Journalisten auch erwarten, ist das Interesse auch da. Also man beharrt jetzt nicht auf seinen Positionen. Und eine Sache ist schon auch so, man muss sich auch selbst reflektieren, das geht der Kollegin aus Freiberg auch so, man darf auch keine Überempfindlichkeit entwickeln. Also wenn mal eben Sächsisch nachgemacht wird oder mein Erfurterisch, was dort natürlich Sächsisch ist, dann zucke ich kurz zusammen und denke, ist das jetzt hier so ein Ossi-Ding? Mhm. Aber denke mir im nächsten Moment, nee, Moment, es wird hier auch mal aus Spaß geschwebelt.
Absolut, so, ne?
Ja, ja. Das ist viel schlimmer. Und dann muss man das für sich auch relativieren und sagen, man darf auch keine Mimose sein oder man darf es nicht, wie gesagt, man darf da keine Überempfindlichkeit entwickeln. Also das Allerwichtigste, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist und wahrscheinlich noch weiter entsteht, ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also dass man ganz normal mit dieser Herkunft umgeht. Und wie gesagt, diese Überempfindlichkeit fällt mir immer mal wieder auf, auch bei Debatten und Dingen, die so veröffentlicht werden oder wurden in den letzten Jahren. Das spielt schon auch manchmal mit rein und ist mir ein Ticken zu viel manchmal.
Gesundes Selbstbewusstsein ist ein gutes Stichwort. Auf dem Weg dahin brauchst du was, nämlich die Debatte, wahrscheinlich sozusagen die Auseinandersetzung der Ostdeutschen mit den Ostdeutschen. Der Altbundespräsident Gauck hat gesagt, irgendwie die Unterschiede zwischen Ossi und Ossi sind manchmal viel größer als die zwischen Ossi und Wessi. Da ist auch was dran. Sie beide sind befreundet und Sie sind aber, Herr Kubitzer, sozusagen schuld, dass Herr Knoblich, weil er sonst nichts zu tun hat, sich morgens um 5 sozusagen nicht mal aus dem Bett rausgequält, sondern er wurde rausgetrieben, um immer 2 Stunden an den Schreibtisch zu gehen. Und schuld sind, wie gesagt, die Bilder. Auf Ihren Reportagen fürs ZDF ist Ihnen dann irgendwas aufgefallen, ist Ihnen irgendwann etwas aufgefallen und Sie haben das iPhone gezückt. Was war das?
Es war tatsächlich immer in diesem Kontrast zu meiner Arbeitsstätte auf dem Mainzer Lerchenberg, umgeben von viel Wohlstand und viel Wein und positiver Lebenseinstellung zum Großteil. Also auf jeden Fall etwas besser oder stärker ausgeprägt als hier. Und wenn ich dann für Reisen darüber hierher gefahren bin, in die eigentliche Heimat, dann habe ich immer neben meinem eigentlichen Thema, das ich zu bearbeiten hatte, so viel anderes Interessantes noch gesehen und dachte, ich muss es einfach festhalten und habe ein bisschen auch immer meine Kollegen im Hintergrund gehabt, aber natürlich nicht nur. Also es war für mich einfach eine Freude, in bestimmte Ecken zu kommen, die ich aufgrund einer Drehreise besuchen konnte. Also kleinste Dörfer in der Oberlausitz zum Beispiel. Da wäre ich jetzt privat gar nicht unbedingt vorbeigekommen. Mhm. Das ist schon das Privileg auch, das ich habe. Und da kam eins zum anderen. Motive von Ruinen, aber auch Menschen. Das ist eigentlich immer das Spannendste. Das ist auch so ein Fernsehgrundsatz. Menschen interessieren sich für Menschen, wollen Menschen sehen. Und da sind immer mal ein paar ganz nette Motive bei rumgekommen.
Und diese netten Motive haben Sie dann quasi Tobias Knoblich unter Weihnachtsbaum gelegt und der hat plötzlich was gespürt. Einen Drang, eine Dringlichkeit, damit was zu machen. Können Sie sich erinnern an den Moment?
Ja, das war so zwischen den Jahren. Wir sitzen da immer mal zusammen und trinken einiges, also jetzt nicht sehr viel, aber in Maßen und sprechen dann über diese Eindrücke. Und Eindrücke schon in den Jahren zuvor bekamen meine Frau und ich, die übrigens auch da ist, herzlich willkommen, mit den Schwiegereltern, die bekamen immer schon Kalender geschenkt, Schwarz-Weiß-Kalender, die hängen dann immer im Flur. Und das hat mich schon ziemlich angepackt. Ne? Das war so intensiv und waren ganz viele Reflexionen plötzlich da und irgendwann gab es ein Band, den er zusammengestellt hat. Ich weiß inzwischen, dass es 7 Stück davon gibt, ne, seit wir das letzte Mal eine Veranstaltung hatten. Und da habe ich das Bedürfnis gehabt, eine Einleitung zu schreiben, so eine Art Vorwort. Dann dachte ich, dann ist es gut, dann kann man das jemandem mal schenken. Und da steht irgendwie so eine Reflexion drin. Und dann habe ich aber gemerkt, da geht mehr. Und habe gesagt, ich setze mich mal hin zwischen den Jahren und versuche da mal was zu schreiben. Und dann ist es innerhalb kurzer Zeit, war der Grundstock dann da. Ich sage, innerhalb von 3 Monaten war das der Großteil dieser Texte plötzlich fertig, also im Kern. Und dann habe ich natürlich auch gefeilt und weitergedacht und überlegt, wie gehört denn das eigentlich zusammen? Gibt es da einen roten Faden? Und da wird es schon, da gibt es mehrere. Mhm. Und da ist eine Komplexität für mich persönlich entstanden, vielleicht auch für den Leser, die Leserin. So viele gibt es ja noch nicht, die es komplett kennen. Aber das muss man mal sehen. Also es ist eine spezifische Dringlichkeit durch die Fotos und durch diesen speziellen Ostblick, der ein DDR-Blick noch sein könnte. Die DDR blitzt da immer auf irgendwie, aber sie ist auch schon weg, aber noch nicht weg. Und es sind auch viele Dinge da, die einen richtig auch anfassen, gerade wenn es um Menschen geht oder wir sehen es gerade hier in diesen WBS 70 Plattenbauten, die ich durchaus wertschätze. Also das ist kein architektonischer Schwachsinn, aber in dem Stadium, wie man es jetzt hier gerade sieht, ist es halt schon ein bisschen, ich sag mal, melancholisch wertfrei.
Das sind zum Teil literarisch sehr persönliche Essays, zum anderen Teil kulturwissenschaftlich reflektierende über die ostdeutsche Vergangenheit und das, was das in unserer Gegenwart noch mit uns macht. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, aber auch eine Frage der Generation. Und es ist ja, wenn Sie beide sind 13 Jahre auseinander, und das ist in dieser Zeit des Umbruchs schon ein großer Sprung. Ja. Da hat, glaube ich, jedes Jahr, was man älter oder jünger war, gezählt, damals 89, 90, in der Erinnerung. Man erkennt sozusagen in Ihren Texten, man erkennt sich teilweise wieder in den Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Mhm. Das ist, und ich bin ein Jahr jünger als Sie, das ist nicht so viel. Sie kommen aus dem Auto, aus der Autostadt Zwickau, ich komme aus der Autostadt Eisenach.
Habe ich es besser getroffen.
Moment mal. Die Debatte Thema. Führen wir dann auch noch, Trabi oder Wartburg. Wichtige Rolle bei Ihnen, deutlich mehr noch als bei mir, spielt die Großmutter als Flüchtlingskind, Flüchtlingsfrau. Sie kam aus Schlesien, meine Großmutter kam aus Sudetengebieten. Sie waren zur Kinderkur, ich auch. Ein einschneidendes Erlebnis, ich war dreimal allerdings. Sie haben in der Wendezeit ihre erste Brille bekommen.
Ja.
Ich auch.
Gut gelesen, wahrscheinlich.
wahrscheinlich brauchten wir da sozusagen für die neue Zeit einen neuen anderen Durchblick oder was? Ja. Keine Ahnung, wir haben die, oder endlich mal sozusagen die Durchsicht. Wir haben uns beide, ist mir auch aufgefallen, in dieser Zeit der Wende bis nach der Wende taufen lassen.
Ja.
Und hatten am und zum 3. Oktober 1990 eine gewisse Distanz. Mhm. Es gibt sozusagen ja diesen gemeinsamen Erfahrungsraum. Ja. Der Historiker Ilko Saschel-Kowalczuk spricht vom Kulturraum, der sozusagen, in dem man auch sozusagen nicht nachträglich einwandern kann, ja, sagt er. Diesen Kulturraum DDR, der einfach so, den man einfach mit sich trägt und den man eben, wenn man nicht dabei gewesen ist, eben auch nicht nachträglich sozusagen drauf schaffen kann, höchstens eben von außen. Mhm. Aber da gibt es eben, wie gesagt, auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede objektiv, aber auch in der Erinnerung und in der Erfahrung letzten Endes. Das ist ja das Entscheidende, glaube ich. Letztes Beispiel, bevor wir dann mal vielleicht irgendwie zu Texten kommen. Auch eine Frage sozusagen, wann man geboren ist und wo und welche, das sind ja auch mal die Frage der handelnden Personen. Die Verpflichtung, sich 3 Jahre zur Armee zu verpflichten, um einen Studienplatz zu bekommen. Sie haben das gemacht, sind dann aber glücklicherweise drum rumgekommen, weil dann eben alles vorbei war. Würde ich auch sagen, also aus meiner Erfahrung, nee, musste ich nicht. Oder hätte ich nicht wahrscheinlich, weil ich war, wie gesagt, noch ein Jahr jünger. Ist das sozusagen aber sozusagen der Druck, den Sie wirklich sozusagen gespürt haben?
Nein. Also das war eine bewusste Entscheidung, weil ich die Möglichkeit hatte, nach dem Grundwehrdienst als Fagottist zu arbeiten in einem Orchester. Mhm. Und da fand ich das dann nicht so schlimm. Also das, den normalen Grundwehrdienst zu machen, da kamen wir eigentlich nicht so richtig dran vorbei, es sei denn, man hätte es wirklich richtig verweigert und wäre Bausoldat geworden. Da habe ich immer großen Respekt vor den Leuten, die das durchgezogen haben, weil das war mit vielen Schikanen und vielen Entbehrungen verbunden. Aber durch das Fagott fand ich das eigentlich für mich okay, das so zu machen. Dann waren aber die Grenztruppen nicht mehr da, was sehr gut ist. Ich wäre nach Magdeburg gegangen und dadurch bin ich dann drum rumgekommen. Aber habe noch Zivildienst gemacht als Spätberufener.
Ja, ich auch. Ja. Ja. Im Hinterkopf komme ich immer noch nicht drüber weg, dass Sie den Trabi besser finden als den Wartburg.
Ich sag ja, ich habe es besser getroffen.
Warum? Ganz kurz.
Ja, Zwickau ist natürlich eine Großstadt
im Vergleich. Ach so, ich dachte, ich hatte es wirklich auf das Auto gezogen. Ich habe das auf irgendwie.
Ja, der Trabant ist natürlich, der ist populär. Das ist was für alle. Der Wartburg ist schon ein bisschen elitär. Ich fand den immer vom Sound, der Trabant-Sound war natürlich auch lächerlich. Ne? Der hat so gegackert und hatte so was Eunuchenhaftes gehabt. Der Wartburg war dann auch wieder so glatt. Ich denke, also wenn grotesk, dann richtig. Und ansonsten ja, okay, fand ich Eisenach ist halt sehr beschaulich und landschaftlich schön.
Das stimmt. Es ist heute noch viel beschaulicher als damals. Ja,
aber wir müssen das mal separat bei einem Wein
vertiefen. Ja, das machen wir. Ja, doch, ich finde irgendwie, das sind so ja, also, wie gesagt, es ist ja also auch die vielen Fragmente, die man im Kopf hat und aus denen man seine Identität speist. Ich finde die schon immer ganz wichtig, auch wenn sie sozusagen nebensächlich erscheinen. Aber wichtiger als bei einem schon vorliegenden Buch ist bei einem solchen mal was zu hören daraus. Das wird immer wieder mal passieren. Einzelne Texte und dazu die Bilder, die immer mal mehr oder weniger Inspiration für die Texte waren, von Matthias Kubitzer. Wir hören ein Stück aus dem Anfang. Ist das richtig?
Ja, die Einleitung ist relativ komplex und deswegen denke ich, wir haben manches ja im Gespräch erörtert, ist es vielleicht ganz gut mal so, dass man den Sound dieses Textes mal so ein bisschen kriegt, wo er doch ein bisschen grundsätzlicher ist. Und ich habe so ein paar Auszüge aus den ersten 2 Kapiteln gewissermaßen, wo man so ein Gefühl dafür kriegen kann, welche Themen mich so umtreiben und was so Brüche vielleicht auch sind, die mich beschäftigen. Das ist jetzt aus der Einleitung, die heißt Vorwärts immer. Die Ausleitung heißt Rückwärts nimmer, die lese ich aber nicht. Der Osten bleibt die große Unbekannte, zu fassen allein in Schwarz-Weiß, in der Farblosigkeit jenes anderen Deutschlands, das jenseits der Mauer für den Westen einst nur als Schattenreich existierte. Auch nach der Wiederherstellung nationaler Einheit schien er eine Zone der Geister, die viele scheuten oder, als ehrliche Aufbauhelfer, zu entgeistern versuchten. Sie bewirkten aber oftmals nur die Entgeisterung der Menschen, was nicht dasselbe ist. Der Spuk des Sozialismus, des Klassenkampfs und eines überholenden Vorwärts immer sollte beseitigt werden, nach der umwälzenden Selbstermächtigung der Menschen eine Art Ähnlichkeitsheilung einsetzen. Ostdeutschland, wie es jetzt summarisch leichtgängig hieß, wenn nicht von den neuen Ländern gesprochen wurde, war beigetreten und ihm sollte sich jetzt auch beibiegen lassen, wie es zu laufen hatte. Sich gereinigt und geläutert in den Gang der Dinge einzuordnen, bundesrepublikanisch zu werden, galt zu diesem Zeitpunkt als unhintergehbares und selbstverständliches Ziel. Es wachse zusammen, was zusammengehört. Die neue Loipe war dem Schnee von gestern schnell eingeprägt. Und schon nahmen die Kufen der anzulernenden Junior-Bundesbürger Fahrt auf. Doch der Lauf stockte bei Zeiten. Der Spuk kehrte zurück. Die Entdeckung des Geistererhaltungssatzes machte das Hemmnis offenbar. Geister sind nur wandelbar. Sie können nicht ausgetrieben werden. Spukten einst die Abwesenden, die Beladenen und Gedemütigten, also die Republikflüchtlinge, die Mauertoten, Inhaftierten, Verfolgten und Kupierten, die mit der Wende zu Märtyrern des Systems aufwuchsen und zu Recht Satisfaktion forderten durch das kollektive Unbewusste der DDR-Geschichte, war nun plötzlich jeder irgendwie von einem Spuk ergriffen und musste sein wahres Leben im Falschen rechtfertigen. Die Geister hießen nun Stasi, Partei und staatsnahe Berufe oder entsprangen einfach nur der pauschalen Verurteilung, aufgewachsen in der DDR, Diktatur geschädigt. Der Osten blieb eine Zone der Geister. Irgendein Spuk trieb schließlich immer sein Unwesen. Das setzt sich dann noch ein bisschen, also nur mal so als ein Motiv, das eine Rolle spielt. Das ist ein Kapitel, das sich so ein bisschen mit den Dingen beschäftigt, die man erinnert, wo man immer so fragt, kann man das eigentlich sagen und kann man das reflektieren oder ist das schon irgendwie problematisch? Joghurt stichfest. Brötchen aus dem Seitenfenster der Kaufhalle sehr früh am Morgen, fest, kompakt und knusprig. Mischbrot mit Kruste. Joghurt stichfest in der Glasflasche. Süßer Quark, nicht cremig, sondern wie Quark eben. Verpackung nur aus Papier und nur wo nötig. Respekt und Höflichkeit jenseits des Autoritären. Zufriedenheit mit wenig. Freude über kleine Geschenke und Gesten. Der Geruch einer bezugsfertigen Neubauwohnung. Die gemeinsame Pflege des Vorgartens. Ein einheitlicher Lehrplan für Schulen und zentrale Prüfungen. Die Unmöglichkeit egozentrischer Rücksichtslosigkeit. Das Staunen über Neues. Zurückhaltung und Bescheidenheit. Robustheit und Zupacken. Die Kraft der Literatur und der Kunst. Das Wissen, auf einem missratenen Weg zu sein. Die Fähigkeit, aus wenig viel zu machen. Frauen, die auch Mütter sind. Kinder, um die sich nicht alles dreht. Kinder, das finde ich ganz wichtig, die leise sein können, wenn einmal andere reden. Keine Angst vor Mitschülern oder Kriminalität an Schulen. Westfernsehen. Absehen vom eigenen Vorteil. Geruch von Bonerwachs, Langsamkeit. Besuche mit Bus und Straßenbahn, die eine echte Reise sind. Das Gefühl, nicht ständig ich sagen zu müssen. Reden, wenn man dran ist. Wachstuch-Tischdecken mit Blumenmuster an Omas Esstisch. Stadtteile, die nicht exklusiv sind. Westbesuch, der sich wirklich für dich interessiert. Wo beginnt Verklärung? Was ist spezifisch, was zeitgebunden? Was ist Ausdruck oder Resultat der Diktatur? Was Sache der Leute? Was darf ich als Wert empfinden, was als lässliche Nostalgie? Gibt es ein wahres Leben im Falschen? Ja, denn es gibt überhaupt kein falsches Leben. In eine Demokratie hineingeboren zu sein, ist keine Voraussetzung unbeirrbarer moralisch korrekter Haltung oder gar ein Verdienst. Es ist aber gewiss ein Privileg. In der DDR geboren zu sein, ist nicht schlechter, nur eine andere Position in einem historisch geprägten Koordinatensystem. Mein Leben Mein wahres Leben ist die Auseinandersetzung damit. Im besten Fall die Gewinnung von Souveränität, Mut und Handlungsfähigkeit. An den Biografien erst kann ich vielleicht so etwas wie ein falsches Leben im Richtigen festmachen.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist Adorno.
Ja.
Minima Moralia, da geht es, glaube ich, in diesem Aphorismus ums Wohnen eigentlich sozusagen, um das Leben, also Privateigentum, an Wohnen sozusagen, was den Wohnraum betrifft, aber auch die ganzen Gegenstände, die in einer Wohnung sich befinden. Sollte man sich sowas noch anschaffen oder sollte man sozusagen möbliert wohnen in einer Gesellschaft, die vielleicht kein Privateigentum mehr braucht und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der Adorno-Kontext, der natürlich gerade im Nachgang des Dritten Reiches sozusagen immer sozusagen so aufgefasst worden ist, sozusagen, man kann kein richtiges Leben im Falschen, also in der Diktatur haben. Sie bestreiten das, wir haben es gerade gehört, ganz offensichtlich. Es gibt kein falsches Leben. Das meint aber sozusagen ja das sozusagen das persönliche Leben, oder? Was meint es?
Ja, es ist eine moralisch zu große Keule. Das Leben, also in bestimmten Zusammenhängen, in bestimmten Situationen, historischen Situationen, da gehört auch das Diktum dazu, dass man nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben könne. Finde ich so ein Momentum sehr ergreifend und auch als so ein Signal gesellschaftlich richtig. Aber es permanent vor sich herzutragen, wie so ein Mantra, wie es ja teilweise gemacht wird. Es gibt ja auch Bücher, die sich damit explizit auseinandersetzen. Christoph Dieckmann hat eines zum Beispiel gemacht. Da finde ich es problematisch. Da ist es wichtiger, glaube ich, mündig zu werden, sich zu seinem Leben zu bekennen, auch zu den Fehlern, die man gemacht hat. Also es soll ja auch im Westen Fehler gegeben haben. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee, dass die eigene Biografie jetzt so gering zu schätzen, es sei denn aus krankhaften Gründen, diese Fälle klammern wir jetzt mal aus. Aber so, ich sag mal, als kollektive Haltung immer so zu tun, als würde erst mit der friedlichen Revolution so ein richtiges Leben beginnen, als sei die Diktatur vorher irgendetwas, das immer problematisch ist. Das finde ich schwierig und deswegen habe ich mich damit so ein bisschen, also habe mich daran gerieben. Ich widerspreche Adorno sonst relativ selten, ne? Aber
also abgesehen von dem persönlichen Leben, für die ich das unterschreiben würde und einfach mal aus Prinzip, um mal dagegen zu sprechen, ist eine Diktatur nicht immer problematisch?
Freilich, aber sie hat natürlich auch, sie ist auch trotzdem ein Lebensraum, ein biografischer. Also ich muss in dieser Diktatur leben, ich muss mit ihr mich auseinandersetzen. Es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Und jede Gesellschaft, in der ich lebe, bringt Pfadbindungen mit sich, also die ich gar nicht reflektiere, in die ich hineingegeben bin, die Wege, die ich gehe. Es ist natürlich eine große Herausforderung, damit sich auseinanderzusetzen. Aber was mich gestört hat, ist sozusagen dieses Rückwirkende, dass plötzlich ganze Biografien an der Rechtsstaatsgeschichte der alten Bundesrepublik ausgerichtet wurden. Also rückwirkend quasi das Leben neu kalibriert wurde. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Und die Menschen sagen, glaube ich, leichter, dass sie in einem Unrechtsstaat gelebt haben, wenn damit ein differenzierter Umgang mit ihrem Leben, mit ihren Möglichkeiten, ihren Grenzen und ihren individuellen Lösungen verbunden ist. Und wir haben es halt gelernt, immer diese Begriffe, diese, ich nenne sie auch immer gern so geschichtspolitische Keulen, so in den Raum zu stellen, so nach dem Motto, nie wieder das, das war falsch, das war richtig, das geht gar nicht. Und das entwertet sehr, sehr schnell oder macht aus den Leben der Menschen sehr schnell auch unrechtes Leben im Ganzen. Und das haben viele natürlich auch, das ist jetzt auch ein komplexes Thema, ich weiß, dass das jetzt Glatteis ist, auf dem ich mich bewege, aber diese Überheblichkeit, mit der ja teilweise auch Westdeutsche, gerade durch diesen Elitenwechsel, Menschen in Führungspositionen, die anderen angeleitet haben, sie wie Kinder behandelt haben. Ich habe das teilweise auch in der Ministerialbürokratie erlebt. Da hatte ich immer das Gefühl, es gibt die einen, die kommen von der Seite des Rechtsstaats, die wissen, wie alles läuft. Und dann gibt es die Bundesbürger sozusagen zweiter Ordnung, die Hilfsdeutschen, die jetzt quasi neu besohlt werden müssen und die alles, was sie bisher getan hatten, daran ausrichten müssen. Und das ist sozusagen diese krassen keulenartigen Begriffe, mit denen man das Leben zurechtgerückelt hat, das finde ich problematisch und das zieht sich hier so ein bisschen natürlich auch mit durch.
Auf Glatteis begeben finde ich super. Das ist ja dann, das machen Sie ja mit den Texten im Grunde auch sozusagen. Ja. Das ist ja auch ein gewisser Mut, also in doppelter Hinsicht. Als in der Öffentlichkeit stehende Person geben Sie auch vieles Privates preis, Persönliches und aber gleichzeitig sozusagen in der politischen Suche, in der Haltung sozusagen was bin ich denn als Ostdeutscher heutzutage und wie schaue ich darauf? Und wir reden ja darüber, weil das in Ihren Texten vorkommt, zum Beispiel die Frage Diktatur und Unrechtsstaat. Das negieren Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, zwar nicht, aber Sie sagen, wenn man sagt, das war Diktatur und Unrechtsstaat, dann hört die Diskussion auf.
Ja.
Ist das so? Und dann erklären Sie mir, warum.
Ja, das ist glaube ich, das Problem. Also, dass damit im Grunde genommen der Dialog eingestellt wird, es kriegt so was Bekenntnishaftes. Mhm. Und das finde ich schwierig. Die Ostdeutschen haben ja im Grunde genommen ihre eigene Gesellschaft, die DDR, abgewählt. Sie sind auf die Straße gegangen. Also, sie haben was aktiv dafür getan, dass Dinge anders werden.
Ja, da würde ich schon sagen, vorsichtig, mit Kowalczuk sozusagen im Verbunde, der ja sehr deutlich darauf hinweist, nicht die DDR-Bürger sind auf die Straße gegangen. Es wurden dann immer mehr, sozusagen. Ja, aber sozusagen,
das schreibe ich ja auch.
Aber die meisten, wie das bei Revolutionen so üblich ist, sagt er, sozusagen, haben hinter den Gardinen gestanden und gewartet. So,
genau. Ja? Das schreibe ich aber auch. Am Kipppunkt der Geschichte sozusagen, es sind einige und dann kommen natürlich die anderen auch alle. Und die, mit denen gehe ich ja teilweise auch hart ins Gericht, also gerade zum Thema Begrüßungsgeld und so weiter. Mhm. Also das war natürlich auch so eine Trägheit und so eine Saturiertheit. Ne? Jetzt kommt das, was uns zusteht. Also man hat sich sein Begrüßungsgeld geholt und hat sich auch ein Stück weit erniedrigt. Also das ist die andere Seite. Aber trotzdem im Großen und Ganzen muss man ja sagen, ist diese friedliche Revolution ja ein positives, auch ein kollektives Erlebnis, wie immer der aktive Anteil der Einzelnen gewesen sein mag. Und ich glaube, das ist auch das... Es ist ganz wichtig, dass sozusagen aus dieser gewandelten Gesellschaft heraus auch neue Wertmaßstäbe entstehen und dass man mit diesen Suchbewegungen auch respektvoll umgeht. Und da, ich weiß noch, wie in Sachsen, da habe ich noch im Ministerium gearbeitet, dann, oder das war danach schon, die Ministerin Stange kam, die mal in der SED gewesen war, ganz frühzeitig. Und was hat man die beschimpft, also als sei sie überhaupt niemals ministrabel, weil sie in der SED gewesen ist, zu einem relativ späten Zeitpunkt. Und das sind so Momente, wo ich sage, man muss doch mal die Menschen sich angucken, wie sie sich auch verändern. Also wäre Aiwanger eine pfiffigere Persönlichkeit. Also das, aber so ein bisschen habe ich mich so daran erinnert, da ist mal so ganz früh im Leben was passiert. Also ich bin jetzt kein Sympathisant von ihm. Ich halte ihn auch, nee, ich sage es lieber nicht, immer ist er öffentlich. Also halt nicht allzu viel von ihm und von seiner Intelligenz schon gar nicht.
Ist deutlich geworden, ja.
Genau, ist deutlich geworden. So. Aber trotzdem, so dieser Zugriff, das war so symptomatisch. Der Mensch ist doch ein Entwicklungswesen. Wir lesen Entwicklungsromane, um zu sehen, wie Dinge anders werden. Und das war im Osten ja nun ein ganz signifikanter Fall gewesen. Und da muss man genauer hingucken. Und nur weil jemand in der SED gewesen ist, meine Güte. Also das finde ich höchst problematisch.
Absolut.
Das sind die Momente, die mich dann so empören und womit Menschen sehr, sehr ungerecht umgegangen worden ist und sie ihre Lebenswege völlig anders gestalten mussten und viele eben auch dran zerbrochen sind. Ich kenne ja auch persönliche Fälle, wo Menschen sich umgebracht haben, allein weil ihre Lebenswelt so extrem gekippt ist, dass sie überhaupt keinen Halt mehr gefunden haben. Und da ist jedes Wort und jede Verurteilung, jeder Zugriff auf diese Biografie gefährlich, kann so der Kippmoment sein, wo was ganz Schlimmes auch passieren kann.
Klar, es gab sehr integre Leute, die Mitglied der SED waren. Und es gab große Arschlöcher, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Und es gab aber auch bei den anderen im Grunde beides. Frage sozusagen, also das ist die Differenzierung, um die es geht. Aber nochmal zu dem Thema zu sagen, es gibt kein falsches Leben. Sie operieren in den Texten auch mehrfach mit dem Wort, mit der Vokabel Schmerz. Mhm. Und ist sozusagen dieses auch ein bisschen trotziger, es gibt kein falsches Leben. Mhm. Ist das nicht auch sozusagen Schmerzvermeidung? Also kollektiv, dass wir sozusagen bis heute, auch 30 Jahre danach, vielleicht kollektiv immer noch nicht Trauerarbeit, könnte man sagen, gemacht haben. Wir Ossis jetzt im Sinne von, wir haben eben doch auch ganz schön kommod sozusagen mitgemacht, solange es eben ging. So.
Na, würde ich nicht sagen. Also Schmerzvermeidung ist es nicht, weil ich suche ja gerade durch die Spurensuche die Konfrontation mit den konkreten Dingen und ich versuche ja auch Dinge freizulegen, die gerade die Vertriebenen erlebt haben, die im Osten, das ist auch nochmal so ein Erzählstrang, eine ganz besonders tragische Geschichte eigentlich hatten. Aber es ist nicht die Vermeidung, weil ich glaube, es gibt verschiedene Wege, Dinge freizulegen.
Abgesehen von den Bildern, welche... Wie aktiv ist die Rolle von Matthias Kupitzer, würde sie sagen, in den Texten?
Seine Rolle war eigentlich diese Inspiration und die hat auch nicht nachgelassen. Und es gibt, natürlich ist es nicht illustrierend und ich beschreibe auch nicht, was er fotografiert hat, sondern das hat wirklich so eine hebende, also so eine, wie soll ich sagen, eine Hebammenfunktion. die Bilder machen was. Also sie haben eine Qualität und das hat uns auch ins Gespräch gebracht. Er hat natürlich auch die Texte gelesen, lesen müssen und Feedback gegeben, aber das ist sozusagen eine Co-Kreation, wenn man so will. Jeder hat dort auch so seinen Zugang, ne, zu dem Ganzen.
Und es war so, ich glaube, den ersten Text hast du geschickt Anfang des Jahres, würde ich sagen.
Ja.
Im Januar. Und dann wurde die Taktung immer höher, ja, und die Texte auch immer umfangreicher und dann auch immer persönlicher. Und irgendwann tatsächlich kam ich würde nicht sagen an die Grenzen, also ich musste sehr tief in mein Fotoarchiv steigen, mhm, um das dann, um da Schritt halten zu können, was da aus Tobias alles herausbrach.
Aufgrund der räumlichen, auch zeitlichen Distanz, 13 Jahre Altersunterschied, habe ich gesagt, und bei einer großen Grundsympathie, logischerweise, für den Autor und seine Texte. Gibt es irgendwie Momente, wo Sie irritiert waren oder sich gewundert haben oder auch sich Widerspruch regte?
Tobias hat es gerade selbst schon angesprochen, diese weitere Ebene, wenn man über Osten, den Osten spricht, die ich sogar auch in meiner Familiengeschichte habe, aufgrund meines Nachnamens kann man es vielleicht ahnen, Kubica, mhm, ist ein schlesischer Name, ein polnischer Name. Und plötzlich kam dann in vielen Texten auch noch diese Ebene, aufgrund der Herkunft von Tobias Großeltern, bei denen er aufgewachsen ist. Und dann dachte ich, okay, er weitet es. Dann wusste ich auch erst nicht, gerade weil ich meine Fotos eben vor allem in den sogenannten neuen Bundesländern gemacht habe, dachte ich, oh Gott, wo geht das jetzt noch hin? Jetzt sind wir schon im Riesengebirge und da kommt immer noch viel mehr zum Vorschein, das noch viel weiter zurückreicht als nur die DDR-Geschichte. Aber ich fand es dann hochinteressant, ja, und habe natürlich dann auch wieder über meine eigenen Vorfahren nachgedacht und mir die Frage gestellt, habe ich mich damit schon ausreichend beschäftigt, bis auf eine Reise nach Katowice ging es jetzt noch nicht so weit darüber hinaus, ja, aber immerhin. Das fand ich interessant, diese Weitung. Damit hätte ich nicht gerechnet am Anfang des Projekts.
Gutes Stichwort. Eingeschoben, wir sind ja heute ganz selbstbewusst gesagt die B-Mannschaft des Abends, weil ursprünglich wäre ja heute Abend Anne Rabe hier gewesen mit ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück. Und was sozusagen ein Link ist, erstens, Anne Rabes Roman hat, würde ich sagen, auch sozusagen eine hybride Form zwischen literarischen und essayistischen Stilen. Und zweitens, in ihrer Geschichte zu nachwendig sozusagen erlebter Gewalterfahrung, die in der DDR ihren Ursprung hat, geht sie noch weiter zurück bis in die Zeit vor 45. Mhm. Und das machen Sie in gewisser Weise auch. Mhm. Und zwar vor allen Dingen in der ganz persönlichen, ich habe es gesagt, die Großmutter aus Schlesien kommend, in der Idee sozusagen, dass ja die Ostdeutschen 45 so, und auch danach sozusagen ja nicht die in der DDR waren, sondern aus den alten Ostgebieten. Mhm. Welche Rolle, glauben Sie, spielt das noch?
Also für mich war das so eine Entdeckung. Also in den Texten geisterten dann plötzlich die Schlesier, die Ostpreußen und die Sudetendeutschen rum. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und gemerkt, dass das nicht nur meine persönliche Geschichte ist, mhm, sondern dass ganz viele natürlich gekommen waren. Das war mir auch klar. Aber das bezogen auf die Einwohnerzahl der DDR, die meisten Vertriebenen im Osten waren.
Fast ein Viertel der Bevölkerung.
Genau. Ja. Das war wahnsinnig. Also schon mal eine komplette DDR eigentlich in den Westen gekommen. Und die sind dort natürlich auch ein Stück weit marginalisiert worden, mussten sich unterordnen, hatten eine relativ schwierige Integrationsgeschichte. Und in der Auseinandersetzung gerade mit meiner Oma habe ich gemerkt, dass das eigentlich nie verwunden wurde von vielen. Also an der Oberfläche schon, aber eigentlich brodelte das immer weiter. Und ich glaube, dass die Nachgeborenen ganz viel von diesem Verdrängten, von diesem Leid, von diesem Schmerz auch und von dem, was die Menschen auch erlebt hatten, auch mit sich tragen. Bei mir jedenfalls ist das in einem relativ großen Ausmaße dann zutage getreten. Das war für mich eine Überraschung und ist eben auch ein Erzählstrang. Aber da kann man ja reingucken, wenn man das...
Gucken wir mal da rein.
Ich würde trotzdem mit dem Opa anfangen. Der ist jetzt nicht aus Schlesien, aber so für das, da kommt die Oma auch schon mit vor, natürlich. Aber es ist ein bisschen die heiterere Note. Ich glaube, wir brauchen mal was Heiteres.
Muss vielleicht noch dazu sagen, der Großvater und die Großmutter, das waren eigentlich ihre Eltern, ja, also ihre Ersatzeltern. Ja, sie sind bei ihnen aufgewachsen. Ja. Mit der Mutter hatten sie nicht viel am Hut, erst sie mit ihnen nicht und so weiter und so fort.
Beruht auf Gegenseitigkeit.
genau. Das macht es nochmal wichtiger, glaube ich.
Genau.
Bitte.
Also die Großeltern kommen an verschiedenen Stellen vor und hier wird mein Opa quasi eingeführt. Das Kapitel heißt Ein Mann von 30 Jahren. Spielt ein bisschen auf Goethe an, aber das kann jeder für sich dann. Auf meinem Schreibtisch steht ein Foto. Opa als junger Mann. Ich habe es kürzlich neu gerahmt, da die alte Fassung geradezu zerfiel. Es überdauerte all die Jahre bei meiner Oma im Wohnzimmer und hält mir heute einen Mann in Erinnerung, den ich so nicht kannte. Ein kleiner Strauß Blumen neben dem schwarz-weißen Bildnis zeigte regelmäßig Geburts- oder Todestage an, eine leise Farbigkeit, die das Vergangene beiläufig aufhält. Als etwa 30-Jährigen wollte seine Frau ihn offenbar festhalten in ihrem Gedächtnis, als Disposition der Möglichkeiten. Ein junger Mann im dunklen Anzug mit Einstecktuch, verschränkten Armen, schwungvoller Frisur und einem am Betrachter souverän vorbeigehenden Blick, der in eine gestaltbare, verheißungsvolle Zukunft greift. Er bricht, so scheint es, immer wieder mit ihr auf, dass alles gut werde. Zurück auf Anfang. So viel Perspektive liegt vor ihnen. Omas Blick zurück bleibt ein nach vorn gerichteter. Hoffnung im gelebten Leben. Was man nicht sieht, ist die Not hinter der Komposition. Den einfachen Arbeiter, der bald Haare und Zähne verlieren sollte, noch nicht lange aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, die Kindheit nahezu barfuß verbracht hatte und sich gerade bei der Wismut die Gesundheit vollends verdirbt, dessen geschniegelte, nach bürgerlichem Wandel schielende Kostümierung seinen schmalen Leib verdeckt, den Entbehrungen, vor allem Hunger, schon geprägt hatten. Er sollte zeitlebens ein Arbeiter bleiben, Anzug und Krawatte in den seltensten Fällen tragen. Doch eines überstrahlt die falsche Fährte, die Illusion eines Ausbruchs aus der kleinen Welt des Marienthaler Industrieproletariats und zeigt etwas Wesenhaftes an. Das ist sein Blick. Er ist voller Milde, Humor und gibt in Verbindung mit dem lediglich angedeuteten oder vielleicht auch unterdrückten Lächeln jene Verschmitztheit zu erkennen, die alle an ihm mochten. Paul, der den Garten unermüdlich umgräbt und stolz die Früchte seiner Arbeit präsentiert, der mit bloßem Oberkörper die Schürze verwegen gebunden Roster brät, Paul, der seine kleine Pfeife raucht und mit dem übergeschlagenen Bein wippt, Paul, wie er ein leeres Bonbonpapier aus dem Westen mit einem Stückchen Holz versehen wieder so zusammenrollt und einem Ahnungslosen schenkt, dass dieser es dankbar annimmt und voller Freude ans Werk geht, die Süßigkeit freizulegen. Sein Blick gibt zu erkennen, dass er die Ironie des Alltags sucht, das entlastend Komische, Überraschende. Doch dieser Blick verrät ihn sofort auch bei allen, die ihn schon kennen, denn er ist ein Schauspieler, der sich selbst am meisten seiner Rolle erfreut. Paul spielt Paul im Glück, im kleinen Glück der Überzeichnung, der Simulation, ein halber Schritt hinaus ins Freie. Und so nehmen denn alle das Bonbon an, obwohl sie wissen, dass es eine scherzhafte Gabe ist. Aber eine Gabe allemal. Ein Mann großer Worte ist er nicht. Sein Medium bleibt zeitlebens die Geste. Einmal haben wir Westbesuch, die jungen Leute aus Krefeld, die das erste Mal in den Osten kommen und im Schlafzimmer übernachten, während Oma das Sofa nutzt und Opa eine Matratze. Es sind wunderbare Tage, wir reden viel und freuen uns, dass wir uns so gut verstehen. Schließlich hatten wir nie die Gelegenheit, uns vor dieser Zeit der Nähe wirklich kennenzulernen. Trotzdem sind wir Gastgeber, wollen, dass der Besuch sich wohlfühlt bei uns. Der Abend ist lang und seit einer halben Stunde schon nestelt Opa an der Matratze. Er steigert seine Tätigkeit so lange, bis irgendwann jeder begriffen hat, dass er jetzt schlafen will. Aussprechen wird er es niemals. Im Zweifel wird er es abstreiten und den Vorwand einer Materialprüfung erfinden. Die Westdeutschen sind entspannter als wir. Sie deuten die Geste richtig und im Rückblick sprechen sie das Dilemma an. Wir lachen noch Jahre später darüber, aber Opas Methode bleibt die Andeutung. Nie greift er ins Getriebe der Dinge. Auch beim Humor bricht er nicht aus. Seine Gestaltung manipuliert den Lauf, ohne ihn allzu sehr zu stören. Das Bonbon bleibt das Bonbon. Einmal gehen wir zusammen ins Versorgungszentrum Freundschaft, aber nicht in die Kaufhalle, sondern die Treppe hinauf in Richtung Eisstand. Als wir die erste Treppenstufe nehmen, beginnt Opa plötzlich zu lahmen, ein Bein komplett zu versteifen. Er schleppt sich schwerfällig von Stufe zu Stufe und ich sehe von der Seite, wie er sich über die Blicke der Passanten freut, die sich fragen, warum er ohne Stock oder wenigstens meine Unterstützung diese Form des Aufstiegs gewählt hat. Mir wird ganz heiß. Ich fühle mich beobachtet, peinlich berührt. Die Blicke, die auf uns gerichtet sind, verwandeln sich erst recht in kollektive Fragezeichen, als Opa die letzte Stufe erklommen, seinen Weg ohne Beeinträchtigung und sogar beschleunigt fortsetzt. Als hätte er nie eine Behinderung gehabt. Ich meide jeden direkten Blickkontakt mit den Passanten und fürchte, sie könnten uns später wiedererkennen und für verrückt halten. Doch diese Art Peinlichkeit kennt Opa nicht. Wir ziehen in die Kaufhalle ein wie die einfachsten Leute vom Land. Opa im Sommer mit Feinrippunterhemd, kurzer Hose und Sandalen. Im Herbst mit Strickjacke, die Oma gestrickt hat. Im Winter mit Lederjacke, made in GDR, also eckig, spröde, zeltartig. Darunter die Strickjacke und Hut, als Transportmittel der Handwagen. Und trotzdem gehe ich gern mit ihm. Er ist so glaubhaft, ohne Berührungsangst, entzieht sich aber immer einer allzu großen Rolle. Er sucht die kleine Geste des Veralberns, das bilaterale Gespräch, den kurzen Moment der Irritation und geht dann schnell und direkt nach Hause. Männer duzt er prinzipiell, oft mit der Anrede Meister. Seine Schwester, die eine Straße weiter wohnt, verwickelt er in sinnlose Gespräche und verabschiedet sie nie, ohne sie in Verlegenheit gebracht zu haben. Willst du nicht Tobias etwas Taschengeld schenken? Ich sehe sie noch wie eine Hexe vor uns stehen, mit ihrer übergroßen Nase, dem abstehenden dünnen Haar und ihren vollen Einkaufstaschen. Seine zahlreichen Geschwister waren ihm weitgehend fremd, von Zusammenhalt keine Spur. Die einzige Form der Vertrautheit mit seiner Schwester, und nur weil sie zufällig dicht beieinander wohnten, bestand im eher groben Necken. Besucht haben sie einander nie. Was bringt die Zeit für Menschen hervor und was an ihnen kann sie nicht verbiegen? Oft frage ich mich, ob es ein Glück war, diesen unverstellten, einfachen Opa als Vater gehabt zu haben oder eine Herausforderung. In jedem Falle deformierte ihn sein Lebensweg der Einfachheit, des Rückzugs aus öffentlichen Ereignissen und der Distanz zu allem, was Bildung, Karriere oder Aufstieg hieß, nicht. Die DDR bot ihm einen Rahmen, den er nie beklagte. Und was ihm fehlte, versuchte er selbst zu erzeugen, zu organisieren oder auszublenden. Nie war er ungehalten oder aufbrausend und immer dankbar für alles, was ihm an Zuwendung und Nähe geschenkt wurde. Gleichwohl ließ er die DDR problemlos in den Orkus der Geschichte entgleiten, wenn er sie auch mit jeder Pore verkörperte. Seine erste und einzige Fahrt in den Westen endete damit, dass er lediglich eine Flasche Bier mitbrachte, die er dann kopfschüttelnd in die Spüle ausgoss. Er hatte Weißbier erwischt, das er nicht kannte und hielt es für verdorben. Manches im Leben holt man nie auf und doch ist man vollständig.
Das war der Großvater.
Ja, das war der Opa.
Hängen wir die Großmutter gleich hinten dran.
Würde ich sagen, ja. Also die Oma kommt jetzt hier ins Rennen. Ich habe sozusagen so eine Mischung jetzt gemacht, zwei Auszüge aus Texten, die sind ein bisschen schwerer. Ein Kapitel spielt sozusagen in 1969 und das andere in der ganz späten DDR. Und die zeigen die Oma von zwei verschiedenen Erlebnisseiten. Der Text heißt Ostersonntag 1969. Da kommt ein Auszug. 7 Tage vor seinem 21. Geburtstag erscheint der Rohrschlosser Wolfgang Heidel in den frühen Morgenstunden an seinem Arbeitsplatz im Werk 3 des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Es ist der 6. April 1969, Ostersonntag. Die Christen feiern die Auferstehung ihres Gottessohnes Jesus Christus. Es verspricht, ein sonniger Tag zu werden. Im Rückblick wird der April jenes Jahres zwar als insgesamt zu kühl gelten, aber heute, an diesem Ostersonntag, zieht der Frühling durch die graue Stadt. Eigentlich will Wolfgang gerade gehen. Er hat wohl seine Nachtschicht beendet. Doch plötzlich kehrt er am Werkstor noch einmal um und läuft zurück in die Rohrschlosserei. Er hat etwas vergessen, will es schnell holen. Jetzt ist er allein. Seine Kollegen sind tatsächlich alle gegangen. Oder hat er an diesem Tag, wie wohl die meisten anderen Arbeiter, gar keine Schicht, betritt nur unter einem Vorwand das Werk? Niemand weiß das so genau. Bis vor wenigen Jahren kannte ich Wolfgang überhaupt nicht. Er ist das unsichtbare, verdrängte, vergessene Mitglied meiner Familie. 3 Fotos habe ich bisher von ihm. 2 davon bekomme ich von Verwandten, als ich von seinem Schicksal erfahre. Eines finde ich bei der Auflösung der Wohnung seiner Mutter, meiner Oma, in deren Wäsche. Ein Passbild. Sie hat ihn ein halbes Jahrhundert verschwiegen. Die anderen Fotos zeigen ihn als Jugendweiling und als Kind auf dem Arm seiner Mutter. Bei jener Frau, die noch keine Oma, sondern seine jugendliche Mutter ist, erkenne ich schon diesen etwas verschlossenen, melancholischen Blick, dessen Geschichte mir heute, 3 Jahre nach ihrem Tod und Jahren der Demenz, allmählich klarer wird. Das Schicksal dieser Baumeister unserer körperlichen Erscheinung hat diesen Blick, der am Ende nur noch ein unendlich müder war, in markanten Etappen, deren Wucht ich nur erahnen kann, beharrlich geformt. Als diese junge, aber nie wirklich jung erscheinende Frau ihren Sohn im Arm hält, hat sie mit ihrer Mutter vor nicht allzu langer Zeit ihr Heimatdorf im Isargebirge fluchtartig verlassen müssen, ihren Traum vom Studium in Berlin begraben. Die kluge, begabte Schülerin, die zunächst Herrenmaßschneiderin im schlesischen Greifenberg gelernt hat und zu ihrer Tante nach Berlin in die Wittstocker Straße ziehen wollte, um Fremdsprachen zu studieren, hatte sich plötzlich in einer unansehnlichen Industriestadt wiedergefunden, ohne Zeugnisse, ohne Hab und Gut, beschimpft als Polackin. Sie wohnt mit ihrer Mutter zunächst zur Untermiete, ist einquartiert. Gemeinsame Küchennutzung, unwillkommene Gäste. Allein daher wohl die spätere Sorge, ja niemanden zur Last zu fallen. Wie groß der Kontrast zu ihrem langgestreckten, heimatlichen Straßendorf, den Wäldern und der Gemeinschaft, in die sie eingebettet war, von der sie zeitlebens erzählt. In der Erinnerung ist sie irgendwie Kind geblieben. Hier auch hat sich ihre Fröhlichkeit eingekapselt und bricht in Gesprächen mit schlesischen Freundinnen oder ihren Schwestern wohldosiert in die Gegenwart, mit der sie sich arrangiert hat, die sie aber immer auch beargwöhnt. Im April 1948 die Geburt von Wolfgang, die Vaterschaft unklar. Tausende kommen zwischen 1945 und 1949 aus den sogenannten Ostgebieten, zumeist in Güterwagen. Was hier und da in der Folge unter den herrschenden Nachkriegsbedingungen geschieht, kann man heute kaum ermessen. Keine Aufarbeitung, Betreuung oder gar Therapie, nur Unterbringung, Überleben, Suche nach Arbeit und Anschluss. Und immer wieder das Schweigen, das Arrangieren, Verdrängen, das Aufgeben der letzten Illusionen. Dieser Bruch hat all jene zu harten Realisten gemacht, die auf diese Weise noch einmal neu anfangen mussten. In der schlesischen Provinz hatte eben noch der Kantor unterrichtet, ein recht strenges christliches Regime eingefordert. Jetzt entsteht bald ein sozialistischer Staat, doch im Augenblick herrscht noch die sowjetische Militäradministration. Elektrifizierung plus Sowjetmacht gleich Kommunismus, lautet die Zukunftsformel in diesem Teil der alliierten Besatzungszonen. Wolfgang hat etwas Slawisches. Ich mutmaße, er könnte schlesische oder russische Wurzeln haben. Aber das ist eine oberflächliche Physiognomik. Man beginnt in dem zu lesen, was man als Quelle hat. Und bislang habe ich nur Fotos und einige Dokumente aus dem Stadtarchiv. Opa hat ihn, als er ins Leben von Wolfgangs Mutter tritt und sie alsbald heiratet, an Kindesstatt angenommen. Da ist er 3 Jahre alt. Die Eheschließung findet am 10. April 1951 statt, 20 Jahre vor meiner Geburt. In der DDR tritt gerade der erste 5-Jahr-Plan in Kraft. Der junge Staat schickt sich an, die Planwirtschaft ins Werk zu setzen. Opa, der noch kein Opa ist, zählt 26 Jahre, Oma 23. Als sie mich übernehmen und wie ihr eigenes Kind aufziehen, sind sie folglich im guten Alter von 46 bzw. 43 Jahren, sehen aber auf Fotos bereits aus wie ältere Leute. Zu diesem Zeitpunkt, sie wohnen seit kurzem am Rande der Stadt, fast im Wald, die nächsten Nachbarn nicht auf Tuchfühlung, ist Wolfgang schon 2 Jahre tot. Das Schweigen über ihn hat bereits eingesetzt. Nur auf dem Friedhof bleibt er sichtbar, erinnerbar. Er teilt sich inzwischen das Grab mit der 1 Jahr nach ihm verstorbenen Mutter Ella, meines Opas. 1 Jahr vor Wolfgang war Omas Mutter Clara gestorben. Beide Mütter waren der Familienerzählung nach Geliebte, gute Menschen. 3 Jahre des Verlustes also. Nun fangen sie im ehemaligen Gärtnerhaus einer Bergbaudirektorin-Villa, in die sich ein Pflegeheim eingenistet hat, etwas Neues an. Opa als Hausmeister, meine Oma näht. Sicher hatten sie ihr bisheriges Lebensumfeld sehr bewusst verlassen, vor allem wegen Wolfgang. Sie haben noch eine Tochter, meine Mutter, deren kurz nach meiner Geburt geschlossene Ehe unter keinem guten Stern steht. Das junge Paar wohnt im selben Haus unter dem Dach, Blick in die riesige Krone eines alten Kastanienbaums, in der oft Eulen sitzen. Ich heule, wenn mich Mutter anfasst oder baden will. Sonst heule ich nie. Leider wurde ich geboren, noch dazu als Junge. Kinder spüren schon im Mutterleib, ob sie willkommen sind. Meine Liebe gilt von Anfang an meiner Oma, der Verletzten, Verlassenen, aber auch Strengen. Ich spüre wahrscheinlich, wie es um sie steht. Meine Eltern, mit denen es oft Ärger gibt, ziehen bei Zeiten aus. Ich bleibe. Sie werden mir nie fehlen. Ich trete unbewusst an die Stelle des toten Sohnes. Vielleicht lese ich seine Kinderbücher, bekomme das eine oder andere Spielzeug, das er besessen hatte. Ich werde gefüttert und habe als Kleinkind solch ein Übergewicht, dass mein Hintern nicht auf die Waage in der Poliklinik passt. Oma hat sich offenbar vorgenommen, mich durchzubringen. Sie konzentriert sich zunächst auf die Ernährung. Dann strickt und näht sie all jenes, das sie wohl auch für ihn gestrickt und genäht hatte. Sie beginnt hartnäckig von vorn. Und ich weiß erst heute, worin unsere tiefe Beziehung gründet. Die Angst um mich war immer eine doppelte. Ich war schon einmal verloren, gestürzt, krank oder in Gefahr. Alles fand notwendigerweise im Schatten jenes Schicksals statt, das Wolfgang erlitten hatte. 7 Tage vor seinem 21. Geburtstag also, kehrt er an seinen Arbeitsplatz im VEB Sachsenring zurück. Er hinterlegt gut sichtbar einen knappen, handgeschriebenen Brief an seine Eltern, seine Schwester, Freunde und Arbeitskollegen und inhaliert Gas. Vermutlich nutzt er die Abgase jener Autos, an deren Fabrikation er beteiligt ist. Er baut mit an dem bis zum Ende der DDR nahezu unveränderten Trabant 601 und weiß genau, was er tut. Während die Christen Auferstehung feiern, fährt er hinab in das Reich des Todes. Das war ein Auszug aus diesem. Das Kapitel heißt Pfütze nass. Das ist eine Wortprägung, die im Schlesischen offensichtlich häufiger vorkam und hat eine, ja, auch eine Bewandtnis. Omas schlesische Sentenzen, ihre starken Vergleiche, habe ich immer im Ohr. Ihr Maß, ihre Erfahrungen sind ihnen eingeschrieben. Gesättigte, bildreiche Beschreibungen. Jemand ist madenfett oder pfützenass. Wir sollen nicht hudeln, also langsam machen. Bei mancher Auseinandersetzung geht es ganz schön zu Faden. Und mittags gibt es oft Kartoffelbrei und Brie-Eisloch, ein mit der Oberlausitzer Teichelmauke verwandtes Gericht, bei dem ein Kartoffelbrei-Krater angelegt, mit wenigen Stücken sehr mageren, zarten Rindfleisches bestückt, Gemüse und Kräutern aufgefüllt und reichlich Rinderbrühe fast bis zum Überlaufen geflutet wird. Das rechte Maß an Auflösung, Dissoziation der Bestandteile muss gefunden werden, um die Identität des Gerichts zu gewährleisten. Ein Sinnbild für die Ostdeutschen nach Flucht und Vertreibung im neuen Osten Deutschlands, das Oma in dieser Speise wahrscheinlich nicht unmittelbar erkannt hat. Oma brachte eine fremde, verlorene Welt in mein Leben, auch eine Lebenstüchtigkeit, die auf Verlust und Traurigkeit gründete. Mein Humor ist ein spätes Dennoch. Das Echo auf die kaputte schlesische Märchenwelt, in der Schönheit und Brutalität miteinander verwoben waren, der in Wirklichkeit nur im Erzählten, im Nachspüren und Imaginieren entstand. Aber solch eine Wirklichkeit ist nicht minder stark als das täglich real Erlebte, das von ihr eingetönt wird. Doch sie altert rapide, da junge Schlesier mit neuen anderen Geschichten nicht nachwachsen. Schlesien degenerierte so zu einem unentwirrbaren, tragischen Erinnerungsknäuel, einem Ostdeutschland, das meine Wahrnehmung der Welt nach 1990 mitgeprägt hat. Denn immer messe ich den Umgang mit uns, den nachrevolutionären Spätheimkehrern in die Bundesrepublik, mit den Anpassungserfahrungen jener Geflüchteten, Vertriebenen damals, deren Sensibilität für Zwischentöne, Benachteiligung oder gar Demütigung sehr ausgeprägt, lebensgeschult und untrüglich war. Warum wird nie nach den Verbindungen zwischen dem alten und dem neuen Osten gefragt, immer nur nach dem Verhältnis zwischen Ost und West? Oma unterschied von Anfang an zwischen uns und denen drüben, die uns nie würden verstehen können. Sie unterschied aber auch zwischen den angestammten Sachsen und jenen, die keine waren, hier Wohnsitz genommen hatten, aber nicht integriert, sondern geduldet wurden, auch wenn das 40 Jahre her war. Ihre Fremdheitserfahrung hatte sich so verfestigt, dass Heimat nur das sein konnte, woraus man vertrieben worden war. Sie lehrte Distanz, Vorsicht und Bewusstsein für Unterlegenheit Und sie hatte ein Gespür für die materielle Basis dieser deutschen Einheit. Das Ungleichgewicht zwischen den Vermögenden, Besitzenden, jenen mit rechtsstaatlicher Biografie und rechtmäßiger Investitionsfähigkeit auf einem wieder einmal unsicheren Terrain, das ohnehin keine Heimat hätte werden können, und denen, die auf nachholende Modernisierung, Dazugehörigkeit hofften und so naiv waren, die formale Einheit als umfassende Gleichstellung zu begreifen. Oma ließ sich von keiner Einheitsrhetorik oder schlichten Geschenken korrumpieren. Nur einmal griff sie zur kostenfreien Bildzeitung, die im Bus ausgelegen hatte. Ich springe jetzt ein bisschen. Ein psychologischer Schulterblick. Drei Menschen laufen am Ufer eines kleinen Teiches entlang, in jenem Galgengrund, der sich am Eingang des Wohngebiets Neuplanitz weitläufig erstreckt. Es ist Sommer. Auf dem unweit entfernten Flugplatz hiefen brummende Propellermaschinen Segelflieger in den Himmel, die, später ausgeklinkt, im Wolkenlosen lautlos kreisend, dank der Thermik ihren mählichen Weg zurück auf den Boden auskosten. Stimmung von Wochenende, Entspannung liegt in der Luft. Die drei indes, Oma, Opa und ich, haften im Gegensatz zu den Segelfliegern schwer am Boden. Sie nehmen jetzt eine kleine Steigung am Ende des Weges, die auf eine Straße zuführt, nach deren Querung sie ihren Garten erreichen werden. Unzählige Male gehen sie diesen Weg, der variantenreich quer durchs Wohngebiet beschritten werden kann. Immer aber passieren sie den Teich, aus dem ich als kleiner Junge gelegentlich Wasserflöhe für mein Aquarium geangelt habe. Oma trägt den Kuchen und eine Thermoskanne Kaffee. Aus der Perspektive des Segelfliegers bewegen sie sich langsam, kaum merklich. Und auch in meiner Erinnerung ist die Szene von großer Ruhe geprägt. Nichts deutet auf ein schwerwiegendes Ereignis hin, das gleich eintreten wird. Was könnte auch geschehen? Bei der Querung der Straße eine Kollision mit einem Auto vielleicht. Schlimmstenfalls stürzt der Segelflieger ab oder birst der Abfluss des Teiches und reißt uns mit der Sturzflut in den Abgrund. Aber der Abfluss liegt an anderer Stelle. Und das Ereignis tritt ein, bevor wir die Straße erreichen. Auch der Flieger bleibt am Himmel und schwebt unbeirrt weiter. An der kleinen Steigung, die die drei soeben nehmen, die sie immer genommen haben, ändert sich der Wegbelag. Das kleine Stück, das an die Straße heranführt, ist geteert. Wo der Teer beginnt, unterläuft Oma heute ein verhängnisvoller Fehler. Sie bleibt mit dem Fuß hängen und fällt auf den Asphalt. Dabei wäre der bisher zurückgelegte, ungeteerte Weg mit Steinen und Unebenheiten eher prädestiniert gewesen für einen Sturz. Oma indes sucht sich die am klarsten markierte, sichtbarste Kante. Statt sich nun mit den Händen abzufangen und schwungvoll all jenes fahren zu lassen, das sie an einem Manöver der Sturzvermeidung hindert, schützt sie ihre Thermoskanne, den Kuchen, jenes also, das für uns gedacht ist, und bricht sich den rechten Ellbogen. Mehrfach, kompliziert. Wie ein tränenschwerer Sack geht sie zu Boden, als sei der Tag gekommen, an dem sie einmal allem Gewicht nachgeben muss, mit dem sie beladen ist. Zugleich verleiht sie ihrem Körper eine dauerhaft sichtbare Zeichnung. Mit steifem Flügel geht sie hinfort durchs Leben. Nie mehr wird sie das Gelenk krümmen können. Und lange dauert es, bis der Arm überhaupt eine gewisse Beweglichkeit ohne allzu großen Schmerz zulässt. Der rechte Arm, der Hauptaktionsarm, der unsere Nachmittagsverpflegung schützte, wird auch weiterhin für uns tätig sein, aber unter erschwerten Bedingungen. Alle können nun sehen, dass ihre Fürsorge von einem Verlust ausgeht, ein Opfer erfordert hat, für sie nichts, aber auch gar nichts unter günstiger Thermik segelt, sondern das Leben erdenschwer ist. Kann es Zufall sein, dass ich gerade meine Schule beende, mich anschicke, einen großen Schritt in Richtung Beruf, Selbstständigkeit zu gehen? Oma ist jetzt 60 Jahre alt und sieht einer Lebensphase mit abnehmender Tüchtigkeit entgegen. Gebraucht werden unter erschwerten Bedingungen, es sich ja nicht bequem machen, zu gut gehen lassen. Das Verdrängte, Erlittene wird schwer in ihrem Körper. Später, wann immer sich andere um sie sorgen, wird sie sagen, ich bin abkömmlich. Bis dahin hängt der Flügel. Georg Grodek, für den jede Erkrankung einen Zweck hat, einen Konflikt lösen, verdrängen oder das Verdrängte am Bewusstwerden hindern soll, schreibt, die Erkrankung ist auch das Symbol, eine Darstellung eines inneren Vorgangs, ein Theaterspiel des S, mit dem es verkündet, was es mit der Zunge nicht auszusprechen vermag. Ich habe mich immer gefragt, wie dieser schwere, aus dem Nichts eintretende Fall zustande gekommen war, was er bedeuten könnte. Da die anschließende lange Phase der Heilung mit Schmerz und Verzweiflung, ja sogar Selbstmordgedanken einherging. Der Gartennachbar bringt uns, Oma und mich, mit dem Auto ins Krankenhaus. Sie, die mich immer robust und unsentimental erzogen hat, jammert. Die Untersuchungen sind schrecklich. Im Gelenk all die Splitter, das Röntgen eine Qual. Die komplizierte Operation kann den Arm retten. Eine junge Ärztin schreibt über den Fall ihre Doktorarbeit. 2 Jahre später stirbt Opa, 3 Jahre später bin ich weg, studiere in Berlin. Der Flügel hängt schon, als hätte er die Auflösung unserer kleinen Ersatzfamilie ankündigen wollen. Oma hat noch 30 Jahre Leben vor sich, aber die Bilanz hat ihr Körper bereits gezogen. Wann immer wir künftig spazieren, wird sie schwer in meinem Arm hängen. Ich spüre das Gewicht dieser kleinen Frau noch heute. Weitere Stürze werden folgen. Einmal eine gebrochene Schulter, natürlich rechts. Was ihr bleibt, ist die Kraft des Überspielens, die Schlagfertigkeit. Wenn sie dann lacht, versickern wieder jene Tränen, die den Körper so schwer machen. Pfütze nass.
Vielen Dank. Sie schreiben, also die Texte heißen ja insgesamt Osten, Transitraum der Geschichte, und Sie schreiben dann auch irgendwie, also ein Ort, eine Zeit, nicht mehr DDR, noch nicht Bundesrepublik. Mhm. Und das ist auch das Jahr 2023, vermute ich mal.
Ja, das wird so, denke ich, für diejenigen, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, das ist natürlich auch eine persönliche Perspektive, für diejenigen, die solche Geschichten auch mit sich tragen, wird das wahrscheinlich immer so sein, weil ganz viel mitschwingt, das eben nicht bewältigt ist, dass die Dinge auch überlagert und dass man durchdenken muss. Es ist manches vielleicht so ein bisschen vulgär psychoanalytisch, aber man muss ja Lösungen für sich selber finden und Denkangebote auch machen. Und ich denke, solange man solche Brüche rumgeistern spürt, kann man sie natürlich auch mit der Gesellschaftsordnung, mit den Dingen, die passiert sind, in eine Verbindung bringen. Eine andere Aufarbeitung hätte möglicherweise auch nicht zu dieser Art Biografie geführt. Man kann sie auf sich selber beziehen. Und insofern bleibt man irgendwie in diesem Transitraum befangen. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist ja auch spannend und ist sehr persönlich halt, ne?
Spricht von sozusagen nicht ankommen, nicht fertig werden, sozusagen, ja.
Ja, ich denke, auf sehr unterschiedliche Weise haben das viele Ostdeutsche auch. Es müssen nicht immer die Vertriebenen sein, aber ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, bei denen diese vertriebenen Schicksale auch eine wichtige Rolle spielen, wie sie DDR erlebt haben und wie sie das auch verarbeiten. Das schon, aber es können auch andere Elemente sein.
Sie versuchen aber tatsächlich sozusagen eine leicht ironische Analogie zu machen, sozusagen zwischen diesen vertriebenen Geschichten und sozusagen der DDR, die quasi sozusagen auch, naja, vertrieben ist vielleicht das falsche Wort, aber Sie sagen an einer Stelle schon, dass das irgendwie auch sozusagen, ja, wie damals, wir haben sozusagen nur unser Land mitgebracht, aber wir sind sozusagen auch ja, wir sind quasi wie Flüchtlinge da reingekommen.
Es ist, ja, das ist auch, ich denke, für einige oder für viele würde ich fast sogar sagen, ist das schon auch so ein Moment des Erlebens, dass Heimat was ist, was man verloren hat, weil alles anders geworden ist. Also rasante Wandlungsprozesse ja eingetreten waren seit 1990. Wo immer man hinfährt im Osten, ist ja nichts mehr so, außer auf Matthias Fotos. Da schimmert das ja. Das ist vielleicht genau dieser entscheidende Punkt. Man hat das Gefühl, da kriegt man noch irgendwie sowas wieder, was komplett durch Überformung eigentlich verschwunden ist. Und Menschen brauchen ja Pfade. Menschen brauchen irgendwie Wiedererkennung von Dingen, von Menschen, von Gewohnheiten. Und dieser rasante Wandel hat, denke ich, viele Menschen schon auf eine gewisse Weise psychisch heimatlos gemacht. Und auch dieses Nostalgische ist ja nicht immer ein politisches Momentum, sondern das ist auch was mit Entfremdung zu tun hat und wo die eigenen Lebensräume plötzlich andere werden und man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr vor. Die Mutter eines Schulfreundes zum Beispiel hat sich das Leben genommen, nicht weil sie kein Geld mehr gehabt hätten, weil sie keine Arbeit hätten oder so, das war alles nicht der Fall, sondern sie ist mit diesem rasanten Maß an Veränderungen nicht klargekommen. Also sie war es gewohnt und wir hatten ja ganz viele Konstanten. Also man ist viele Jahre in denselben volkseigenen Betrieb gegangen, hat seinen Arbeitsplatz gehabt, den Kampfplatz für den Frieden. Mhm. Also ganz viele Dinge haben sich ganz langsam geändert. Die DDR hatte ja eine völlig andere Zeitrechnung. Und auf einmal wandelte sich das so beschleunigt und sie hatte das Gefühl, das ist nicht mehr das Umfeld, in dem ich gelebt habe. Das ist nicht mehr mein Zwickau, das ist nicht mehr mein Wohnumfeld. Das war alles anders. Andere Menschen, andere Arbeitskollegen zum Teil, andere Inhalte, andere Werte. Und das hat den einen oder anderen, denke ich, schon auch heimatlos gemacht.
Und das war im Zweifelsfall die Geschichte, das vielleicht wissen Sie es selber nicht, oder Sie wissen es, wie deren Biografie vorher war, im Zweifelsfall Leute, die dann ja sagen, in der Zeit 89, 90 diese Veränderung ja eigentlich wollten. Und ja, vielleicht sogar schneller als andere. Also Stichwort sozusagen, auf gar keinen Fall dritter Weg oder sozusagen langsamere Vereinigung, ja, sondern jetzt, wir wollen Westen werden. Das hat der 18. März ja 1990 gezeigt. Ja, das war im Grunde ein Plebiszit für den Beitritt, nicht für die Wiedervereinigung, könnte man sagen. Ja. Wundert es Sie dann, dass manchmal dieselben Leute dann eben später plötzlich irgendwie sagen, oh, was habe ich da eigentlich gewollt? Das geht mir jetzt doch zu schnell und plötzlich irgendwie. Und sozusagen heute, ja, erst recht sozusagen auf dieser Ostidentität, wie sie ja um alles in der Welt ablegen wollten, jetzt so bestehen. Mhm. Können Sie sich das erklären oder ist das ein Wunder für Sie?
Ich kann mir das schon so erklären, dass es natürlich auch eine Eigendynamik hatte. Also bestimmte Dinge kann man schlichtweg nicht aufhalten. Und ich glaube, auch analytisch wäre es vielleicht schlau gewesen, den Osten stärker in dem prozesshaften Vorgang anzugleichen und Überleitungsrechnungen zu finden. Im Praktischen funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und natürlich haben das die Menschen sich anders vorgestellt. Manche haben sich gar nichts vorgestellt, wie das wird. Also ich habe viele erlebt, die waren euphorisiert in dieser Wendezeit, haben ihre Freiheiten genutzt, haben neue Dinge ausprobiert. Und vielen ist es ja auch damit gut gegangen. Mir eingeschlossen, also ich will nicht das Bild vermitteln, dass ich hier ein schwermütiger Ostdeutscher bin, der irgendwie sich im schlimmsten Falle sogar die DDR zurücksehen. Das ist ja nicht der Fall. Aber an diesem Tempo habe ich durchaus auch laboriert und daran das Fremde einzog, Fremde im eigenen. Und das ist etwas, wie man das hätte vermeiden können, das ist eine komplexe Fragestellung. Den dritten Weg sehe ich auch nicht so richtig. Mhm. Aber es wäre sicher hilfreich gewesen, wenn man zum Beispiel über Quotenregelungen heute nachdenkt, den Ostdeutschen eine andere Position in diesem Setting von Verantwortung auch zuzuschreiben, sie stärker zu integrieren und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass der ein oder andere Stasi-Mann dann vielleicht an der Stelle sitzt, wo man es nicht braucht. Aber um sozusagen die Menschen auch mitzunehmen, auch die Demokratisierung substanziell werden zu lassen, hätte man, glaube ich, diese Sorgfaltspflicht haben müssen. Und das war nicht der Fall. Also Berufsbilder sind verschwunden, Qualifikationen wurden aberkannt im großen Stile. Ich selber habe das noch erlebt, ich habe nach der Wende studiert und wurde vom westdeutschen Personalchef im Ministerium gefragt, was haben Sie studiert? Ich sagte, eine Kulturwissenschaft. Das haben im Osten alle, war seine Antwort darauf gewesen. Das war das ganze Gespräch. Ne? Und das war schon phänomenal. Das ist nur ein Beispiel. Also solche Momente von Diskriminierung und Entwertung, die haben sicher Fremde produziert. Aber wie man es besser hätte machen können, da müssen wir uns nochmal treffen. Da muss ich mich noch ein bisschen
hinsetzen. Die DDR zurückwischen sowieso nicht. Nein. Ich habe aber ohnehin manchmal das Gefühl, sozusagen die sie auf so ganz schnell loswerden wollten, wünschen sich heute mehr zurück als andere. Aber sie schreiben an einer Stelle, der Osten muss das andere des Westens bleiben. Mhm. Und sie schreiben an noch anderer Stelle, jetzt aus dem Gedächtnis ungefähr, dass wir vielleicht sogar ein bisschen DDR zulassen sollten. Was meinen Sie damit?
Naja, das ist nicht als Postulat gedacht. Der Osten muss das andere des Westens bleiben. Es ist eher eine schicksalhafte Zuschreibung, weil er einfach sozusagen mit Prägungen ausgestattet ist und auch gegen diese reibungslose Integration in den Westen schlichtweg opponieren muss, weil die Menschen so geprägt sind, weil es eben nicht funktioniert. Adorno hat mal gesagt, was sich reibungslos vergesellschaftet, wird gesellschaftlich falsch, um ihm auch nochmal was Gutes heute zu tun, nicht nur was an rumzukritteln. Und ich glaube, das ist das, was man lernen muss. Also die Deutschen sind es müde, ich habe das die Tage auch irgendwo gelesen, eine Einheit bilden zu sollen. Also es mag Differenzen auch geben und das muss man zulassen. Wir leben in einer Zeit, wo Differenz ganz groß geschrieben wird, also bis hin zur Identitätspolitik. Und bei allen möglichen Communities lässt man Differenz zu nur bei den Ostdeutschen irgendwie nicht. Also selbst das Antidiskriminierungsgesetz greift für die Ostdeutschen nicht, weil sie keine Ethnie sind, weil sie auch in Religions- oder Weltanschauungsfragen nicht so eklatant anders sind. Also sie sind gesetzlich eigentlich dazu verdammt, gar nicht diskriminiert werden zu können, als eigenständige kulturelle Entität, wenn man es mal ein bisschen überspitzt formuliert. Und das finde ich schon problematisch. Und da ist eine Reibung da, die bleiben wird. Und die ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Vielleicht war diese Vorstellung, diese innere Einheit müsse sich herstellen, auch eine falsche, eine verkitschte, weil es diese Einheit ja vorher auch in der Form nie gegeben hat. Das ist nämlich auch noch so ein Leitmotiv, dieses ostelbische Element, wie es Max Weber nennt, dass der Osten schon immer, ich beschreibe es als Dehnungsfuge, schon immer eigentlich so eine Kolonialisierungserfahrung mit sich trägt und seit 1000 Jahren eigentlich so eine gewisse Fremde hat, jenseits der Elbe. Und der eigentliche Identitätskern eigentlich eher im Rheinland sitzt und Richtung Westen blickt. Der James Horace hat es auch sehr schön in seinem Buch Die kürzeste Geschichte Deutschlands dargestellt. Das geistert hier auch immer noch zwischen den Texten mit rum, diese Idee. Also so homogen war Deutschland nie, von dem ganz fernen Osten jetzt mal abgesehen. Und so homogen wird es auch nie wieder sein können.
Wenn man diesen großen Horizont aufmacht, sind ja auch 1000 Jahre sozusagen Ostelbien, sozusagen diese Geschichte. Nach hinten gilt das dann sozusagen nach vorne im Grunde auch. Die Reihe, in der wir heute ja sitzen, heißt ja, was kommt nach Ostdeutschland? Was man ja sozusagen sowohl zeitlich als auch räumlich lesen kann, sozusagen, ja, was kommt hierher oder was kommt hinterher? Das, was sozusagen viele schon in den 90ern prophezeit haben, das ist quasi, das wird sich biologisch lösen, das Problem. Und siehe da, das ist bis heute nicht wirklich eingetreten, im Gegenteil. Diese Geschichten sind sozusagen aus unserer Generation und sind die noch in 20 Jahren wichtig, genauso wie sie vielleicht jetzt wichtig sind? Und 25.
Ich würde mir es wünschen, dass vieles noch reflektiert wird. Ich meine, den Max Weber mit seinen Landarbeitern liest man ja heute auch nicht mehr. Mit dieser Art Ostelbien beschäftigt man sich nicht. Und so wird man auch hier auf das ein oder andere an Schlesien, Ostpommern und sowas wahrscheinlich eher nicht denken. Aber ich glaube, was bleiben wird, ist schon ein Unterschied. Also weil andere Leute hierher kommen. Wir haben ja inzwischen wieder Zuzug. Also es gibt eine viel größere Durchmischung, eine größere Veränderung. Also nicht so eine Konstanz. Unter den Familien vielleicht auch. Als ich jetzt in Mainz zum Weinfest gewesen bin, in Hechtsheim, ist uns sofort aufgefallen, bei den Menschen, die dorthin gegangen sind, da ist eine ganz große Homogenität in den Familien da. Da sind alle Generationen da. Da gibt es intakte Familienbeziehungen. Also ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Auch Familie, also Freundeskreise und alles. Das war viel, viel geschmeidiger. Man hat das Gefühl, hier ist so eine Gesellschaft in ihrem Durchschnitt komplett. Im Osten hat man immer das Gefühl, es sind oftmals die Falschen da. Im ländlichen Raum sind es bloß die Männer. Die Unbeweglichen, ich schreibe ja an irgendeiner Stelle auch, der Osten ist ja in mehreren Etappen auch so ausgeblutet. Also viele Leute, die Beweglichen sind alle weg und dann, als die Wende war, sagten dann die Bösartigen auch, jetzt kommt der unbewegliche Rest. Und die fühlen sich auch noch wie die Türken, nur dass sie ihr eigenes Land mitgebracht haben, die neuen Türken. Also da ist schon irgendwie eine ganz andere Bevölkerungsstruktur vorhanden. Und das kann ja aber auch eine Chance sein, also indem Menschen hierher kommen und auch neue Geschichten schreiben und sich anders entwickeln. Aber ich glaube, tendenziell wird der Osten auch nie so bevölkerungsreich sein. Also er wird wahrscheinlich in manchen Gebieten, die Uckermark ist ja schon statistisch eigentlich gar nicht existent, von der Bevölkerungsdichte her, nach der europäischen Statistik, wird es vielleicht auch weite Gebiete geben, die entvölkert sind, die Natur sind und wo Leute ihre Projekte machen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werden solche Geschichten sicher auch ausgegraben und werden Leute danach fragen, warum ist denn das hier so?
Ist das so?
Und anders als etwa in Köln oder...
Obwohl es sich ja wirklich sehr durchmischt hat und ich weiß gar nicht, ob irgendjemand sozusagen noch sagen kann, wie viele Ostdeutsche es noch gibt und was das sein soll. Also weil ja, es gibt ja viele, die in den alten Bundesländern leben. Ja, es gibt die Ostdeutschen, die wie Matthias Kubitzer noch Kinder waren zur 89-90 Wende-Revolutionszeit. Es gibt die Ostdeutschen, die überhaupt keine DDR-Biografie mehr haben. Was soll das eigentlich noch sein?
Also ich glaube, womit wir uns auseinandersetzen müssen, also ich aus meiner journalistischen Perspektive, vor allem sind tatsächlich die Tobias auch schon angesprochen hat, sind nicht die, die in den Städten leben und beweglich sind, sondern tatsächlich, und so ist ja Ostdeutschland in weiten Teilen, die das Land, das platte Land bevölkern. Das ist ja hier in Thüringen auch so, kurz hinter Weimar ist man wirklich ja auch schon in einer anderen Welt, wenn man es jetzt vergleicht oder abgleicht hier mit dem innerstädtischen Weimar, ja, dann geht man ins Weimarer Land und erlebt auch viel, also einerseits Trauriges, weil es einfach so leer ist. Und die, die da sind, die haben oft, ist es mir begegnet, ein ostdeutsches Selbstbewusstsein ausgebildet, das in eine nicht so positive Richtung geht. Also nicht in so eine, in so ein gesundes Selbstbewusstsein, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, sondern wo es dann auch ablesbar natürlich an Wahlergebnissen oder Umfragen so ist, dass man sich wirklich einigelt und sich ja auch in dieser Identität so es total gemütlich macht, aber nach außen natürlich auch alles andere abwehrt. Und ich glaube, damit werden wir es in Zukunft noch stärker zu tun bekommen, weil diese Regionen, diese ländlichen Regionen ja wahrscheinlich weiter ausbluten bzw. überaltern, diese Dörfer schrumpfen, verschwinden, die Infrastruktur verschwindet immer mehr. Ich glaube, das passiert schon noch in den nächsten 10, 20 Jahren. Und deswegen werden wir noch lange mit diesem Thema zu tun haben. Und Tobias hat es gerade angesprochen.
Also haben Sie auch den Eindruck, das klingt so, also Ostdeutschland, der eigentliche Ort von Ostdeutschland, das sind die familiären Küchen- und Abendbrotstische. Kann das sein? Also da, wo Sie sagen, weil da werden die Erzählungen...
Ja. Und ich erlebe das bei sogar Leuten, die weit erst oder um die Jahrtausendwende geboren sind, also die jetzt so Anfang Mitte 20 sind, dass die sich komplett identifizieren mit ihrer kleinen Scholle, die in Ostdeutschland liegt. Also extrem. Also das kann man vor allem ablesen in den sozialen Medien, wenn man da in bestimmten Blasen sich bewegt. Das ist dann wirklich das absolute Gegenteil zu einer großstädtischen, grünen, liberalen Blase. Also das gibt's eben auch und das ist nicht wenig. Und da kann ich nochmal verweisen auf Wahlumfragen oder dann eben auch Ergebnisse, die wahrscheinlich nächstes Jahr anstehen. Wobei man dann auch sagen muss, jetzt werden wir so ein bisschen vom Lauf der Geschichte eingeholt. Ja, es passiert so viel parallel, sodass auch der Blick nach Westdeutschland lohnt, nach Hessen, nach Bayern. Heute habe ich eine Umfrage gehört aus Baden-Württemberg, da steht die AfD im Land, im Ländle, bei 21%. Also da gibt es auch Verwerfungen und vielleicht auch sowas wie extreme Verlustängste und vielleicht auch sowas wie eine Westalgie, das gibt's auch. Also die alte Bundesrepublik wird auch schon zu Teilen vermisst. Die erkennt man nicht mehr so richtig.
Die wollten die Ostdeutschen auch rein, ne? Die tragen sie immer noch als Image mit sich rum.
Ja.
Da wollten sie eigentlich hin.
Ja. Und das ist alles total spannend. Und jetzt kommen auch Journalisten in so eine komische Situation, weil wir jahrelang versucht haben, die hohen AfD-Werte in Ostdeutschland mit der ostdeutschen Prägung zu erklären. Ist jetzt aber blöd, wenn Baden-Württemberg auch eine AfD bei 21% hat. Dann müssen wir wieder völlig neu denken, vielleicht uns auch mal selbst korrigieren und sagen, haben wir da vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, zu viel unterstellt. Dann wären wir wieder beim Anfang, wovon ich am Anfang sprach.
Es sind die Ostdeutschen, die nach Baden-Württemberg gegangen sind.
Genau.
Ja. Könnte auch hinkommen, so viele werden es sein. Ne?
Ja.
Sind ja fleißig und da Fleißige zu Fleißigen.
Das ist tatsächlich so. Ich war vor kurzem für ein Porträt in Bayern für eine Thüringerin aus dem Eichsfeld und dann später Weimar aufgewachsen, die jetzt gerade für die CSU in Bayerisch-Schwaben in den Landtag gewählt worden ist. Ehemalige Journalistin, die selber überhaupt keine für die Osten überhaupt kein Thema mehr ist. Sie sagt irgendwie, während sie da in Eichstätt studiert hat, da ist sie einmal darauf angesprochen worden und dann fast nie wieder. Das hat sie dann einfach von sich hat sich wieder Distanz dazu genommen und hat sich einfach so mit Bayern, Schwaben identifiziert. Bei dem Wahlpodium, wo ich sie besucht habe, in der Pause, habe ich zufällig jemanden unten in Krumbach kennengelernt, der da seit 20 Jahren Gerüstbauer ist, aus Cottbus kommt und sagt, er ist auf jeden Fall Ossi und das sagt ja auch jedem, der es nicht wissen will. Mhm. Ja. Kam allerdings dann dazu, stellt jetzt hier raus, er ist auch ein harter NPDler. So, ja, aus Cottbus im Osten nach Bayern gekommen. In eine Gegend übrigens, die jetzt irgendwie die AfD-Hochburg in Bayern ist. So. Aber gut. Das nur am Rande, wir müssen jetzt zum Finale kommen. Deshalb, was hören wir zum Finale?
Also der Text heißt Garagen. Da kommt ein Auszug und der andere heißt Beton vorm Steine. Das versuche ich so ein bisschen zu verkoppeln. Der Hang der Ostdeutschen zur Garage gehört zu den Themen der speziellen Ethnographie. Hier ist es nicht so leicht, wie an anderen Themen gezeigt, die vorher behandelt wurden, das massenhafte Errichten jener monotonen Komplexe, die die Ränder der Neubaugebiete säumten oder überall dort sich einnisteten, wo noch Platz war, nur vom Werterhalt des Fahrzeugs her zu denken und anzunehmen, man hätte die Trabants oder Ladas schlicht vor Diebstahl, Beschädigung oder den Witterungseinflüssen schützen wollen. Der Hang zur Garage ist ein tätiger, kollektiver, wie das Putzen der Fahrzeuge an jenen Sonnabenden, nur deutlich komplexer. Er beginnt mit der Idee der Garagengemeinschaft, der Planung, Realisierung und Bevölkerung eines gemeinsam bewirtschafteten Geländes, das auch der Unterbringung von Fahrzeugen dient, aber zuallererst wohl ein Projekt darstellt, bei dem man zusammen etwas zustande bringt, sich kennenlernt und einrichtet, die Wohnung erweitert, gleichsam das Umfeld urbar macht. Man pflanzte auch Sträucher und Bäume, errichtete eine Hebebühne, eine Sitzecke und einen Infokasten, der als Display analoge WhatsApp-Gruppe jener kleinen motorisierten Gemeinschaft diente und wertvolle Informationen sendete. Stromablesung am kommenden Dienstag. Man war ein Stamm, eine kleinere soziale Einheit, die wie die Hausgemeinschaft eine Teilmenge jener großen behausten Masse darstellte. Aufgrund der batteriemäßigen Anhäufung von Geschosswohnungen diente diese Form der motorisierten Geselligkeit auch als Gegenpol zur vorgegebenen Zugehörigkeit in Blocks und Nachbarschaften. Denn die Wohnungen wurden zugewiesen, nicht wie heute penibel ausgewählt. Diese Praxis der Kollaboration im Garagenbau erfolgte freiwillig, während das Zusammenwirken in der Hausgemeinschaft oder der Brigade im Betrieb obligatorisch war. Das ist der Begriff wieder. In der Garagengemeinschaft konnte man sich finden, ein neues Netzwerk etablieren. Schließlich blieb man in der Mangelwirtschaft existenziell angewiesen aufeinander, ergänzte sich in der Beschaffung von Material, Genussmitteln oder beim Tausch von Urlaubsplätzen. Die Grenzen der Individualisierung wurden durch die Knappheit der Ressourcen vorgegeben. Umso wertvoller folglich die Nähe der gemeinsamen Tat, des Einsatzes, der Entbehrung, aber schließlich auch des Erfolgs, den man feiern konnte. Nur so erklärt sich, dass die Menschen teils noch heute so an ihrer Garage hängen, obwohl sie inzwischen viel zu klein für die aktuellen Fahrzeuge ausfällt, aber einst so etwas wie der Partykeller oder das Gemeindehaus im Westen war. Und die Erinnerung daran bleibt, dass wir etwas aufgebaut haben. Noch immer zumeist im Besitz oder Eigentum ihrer ursprünglichen Nutzer werden die Garagen heute als alltagskulturell hoch aufgeladene Bauwerke erkannt, die über ein hohes Identifikationspotenzial verfügen und noch immer Experimentierfelder und Schatzkisten darstellen, das sind Zitate, und als eigenständige architektonische Typologie erforscht werden sollen. So das Garagenmanifest, ein interessantes Buch, das auch einen wunderbaren Fotoessay von Martin Maleschka enthält. Gereinigt von dieser Kollektivgeschichte und Zuschreibung erscheinen dem ungeübten Auge die oft grauen, unnötig Fläche versiegelnden Garagenkomplexe heute wie penetrante Flechten, Parasiten des Siedlungsraums, die den Freiraum verschandeln und keine andere Funktion haben, als Privateigentum zu verstauen. Betonformsteine, auch nur ein kleiner Auszug, wenn wir sonst nicht fertig. Mitunter stehen sie heute in der Landschaft wie Reste einer untergegangenen Zivilisation. Jene Betonelemente, die das sozialistische Bauen verschönerten und dem öffentlichen Raum Struktur verliehen. Grabungsfeldern ähnlich scheinen sie mitunter, längst vermessen und dokumentiert. Oder doch nur als unnütz zurückgelassen, konserviert einzig dank ihres unverwüstlichen Materials, erosionsgeschützt durch Wurzeln und Flechten. Eher das, mit gnädigem Beistand einer alles vereinnahmenden Natur. Doch ihre Zeit wird kommen, mit ihr die Neugier auf jenes, das man der Natur entwindet, nicht mehr versteht. Die gleichwohl lesbare Spur einer gewelkten Realutopie wird dann ungeduldig entziffert werden, weil die deutsche Teilung doch nur ein Wimpernschlag der Geschichte war. Die Parallelität zweier Staaten verschwimmt irgendwann im langen Rückblick, so wie sich in der Unendlichkeit zwei parallele Geraden schneiden. Am Ende gehören Ost und West zusammengedacht. Zwei Facetten einer Geschichte. Unter der Krautschicht wird man die betonlastige Parallelspur der deutschen Generalerzählung erstaunt freilegen und als Baustein der eigenen Identität erkennen. Manches muss erst vollends fremd werden, bevor es als das eigene angenommen werden kann. Schwarz-Weiß-Fotografie, und das war auch ein Auslöser, sehr schöne Fotos, verbündet sich mit den Betonrelikten. Sie knüpft an das Düstere der Romantik an, die ja bereits die Nacht als Stimmung für sich entdeckt hatte. Ebenso das Fragment. Wie bei Caspar David Friedrich könnte der Mond durch die ornamentalen Aussparungen von Betonkonstruktionen schimmern. Oder doch eher das Licht der RSL1, jener typischen Straßenleuchte oder auch Rundscheibenleuchte, die noch vielerorts ihren Dienst versieht und regelrecht stadtbildprägend sein kann. Zwei Ostdeutsche in Betrachtung einer Rundscheibenleuchte, hieße dann eine solche melancholische Fotografie vielleicht, anknüpfend an Caspar David Friedrichs berühmtes Gemälde »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes«. Die Interpretation liegt auf der Hand. Bei Friedrich wird der Mondblick als enttäuschte Abwendung von der Welt aufgefasst, dies vor dem Hintergrund der restaurativen Verhältnisse seiner Zeit, die zunächst aufgewühlt und voller liberaler Ideen war. Bei der postsozialistischen Romantik wäre es auch eine Reaktion auf restaurative Tendenzen, gleichwohl Freiheit und Gleichheit nun gerade gewonnen waren, eine Revolution geglückt schien. Es war die Assimilation Ostdeutschlands, die bedingungslose Anpassung an jenes Land, das sich als Zielbild aller Sehnsüchte und Freiheitsgrade zunächst verklärt hatte, die alte Bundesrepublik. Und die ist auch das große Zielbild, wo die Ostdeutschen hin waren. Die suchen sie seitdem auch immer, habe ich das Gefühl, können sie aber niemals finden. Und die D-Mark ist auch weg, eigentlich ein Jammer.
Ja. Vielen Dank.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.